Treue Seele, die bereits in Lebzeiten alles mit viel Liebe für ihre Mitmenschen gemacht hat. Sie war da für Kranke, Sterbende, Jung und Alt, Arm und Reich und hat auch eine grosse Verehrung von Ordensleuten genossen. Heute ist sie im Himmel eine treue Fürsprecherin, sei sie in der Schweiz oder im Ausland, sei sie in den Bergen oder auf dem Land, wo es grosse Wunder gegeben hat. Und so freue ich mich, Andrea Marti, dass wir einen Moment mit dieser wunderbaren, friburgisch-seligen Margarita Beiss unterwegs sein dürfen. Wer die grosse, stigmatisierte Mystikerin und Seherin war und sich jeden Tag von Gott beschenken lassen hat, dass sie alles mit viel Liebe, Demut und Schweigen machen kann, das erfahren wir nachfolgend vom Pater Professor Dr. Dr. Andreas Resch vom Resch Verlag in Innsbruck. Jetzt haben wir Pater Andreas Resch zugeschaltet. Pater Resch hat eine Buchreihe herausgegeben, die Seligen und Heiligen des Johannes Paul II. Im dritten Band gibt es eine Biografie über die selige Margarita Bay. Und so freue ich mich jetzt auf die Biografie von der seligen Margarita Bay und ich würde Ihnen einfach gerne das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank. Margarita Beiss wurde am 8. September 1815 in La Pira in der Pfarrei Sivrier, Freiburg in der Schweiz, geboren und am darauffolgenden Tag auf den Namen Margarita getauft. Sie stammt aus einer Bauernfamilie und hatte ein gutes Zuhause. Mit 16 Jahren machte sie eine Lehre als Schneiderin. Diesen Beruf übte sie dann bis zu ihrem Tod entweder zu Hause oder bei Familien in der Nachbarschaft aus, die sie tageweise dafür bezahlten. Ihr ganzes Leben verbrachte Margarete im Schoß der Familie, wo sie sich dem Nähen und der Hausarbeit widmete, und unter ihren 6 Geschwistern, 3 Brüder und 3 Schwestern, eine friedliche und humorvolle Atmosphäre verbreitete und auch genoss. Allerdings musste sie nach der Hochzeit ihres älteren Bruders die Feindseligkeiten und das Unverständnis ihrer Schwägerin in Kauf nehmen, die ihr vorwarf, zu viel Zeit zum Beten zu verbringen. Außerdem schimpfte sie eine Tagesdiebin, die in aller Ruhe ihrer Näharbeit nachging, während sie sich auf dem Feld mit Schwerarbeit plagte. Margarita verwarf den Gedanken, ins Kloster zu gehen, weil ihre Anwesenheit im Kreis der eigenen Familie in ihren Augen ein grundlegendes Apostolat darstellte. Also beschloss sie, aus freien Stücken ledig zu bleiben und nahm sich vor, durch ihr Dasein für ein Klima geschwisterlicher Nähe und des Friedens zu sorgen und sich um die christliche Erziehung der Kinder ihrer Geschwister zu kümmern. Sie begann, wo sie es bei den verschiedensten Familien als Näherin arbeitete, begann sie die Näharbeit, bevor sie nicht die Hausbewohner dazu eingeladen hatte, mit ihr ein oder zwei Gesetzen vom Rosenkranz zu beten. Also sie begann keine Näharbeit, bevor sie nicht die Hausbewohner dazu eingeladen hatte, mit ihr ein oder zwei Gesetzen vom Rosenkranz zu beten. Ihr begeistertes Engagement als Laienhelferin in der Pfarrei war vorbildlich. Die Freizeit nutzte sie, die Kinder ihrem Alter gemäß im Katechismus zu unterrichten und sie zu einem moralisch und religiösen soliden Leben anzuhalten. Mit großem Eifer bereitete sie die jungen Mädchen auf ihre künftigen Aufgaben als Ehefrauen und Mütter vor. Ihre Liebe zum Nächsten entsprang nicht menschlichen Zwecken, sondern ihrem Gebet und hatte eine tiefe Einheit mit Gott zur Grundlage. Daher tolerierte sie keine üblen Reden und Verleumdungen. 1953, mit 35 Jahren, wurde Maria an Darmkrebs operiert, den die Ärzte nicht stoppen konnten. Sie wandte sich an die Jungfrau Maria, nicht mit der Bitte, ihre Schmerzen zu lindern, sondern sie durch andere zu ersetzen, durch die sie unmittelbar am Leiden Christi teilhaben konnte. Am 8. Dezember 1854 wurde sie erhört, im selben Augenblick, in dem Papst Pius IX. In Rom das Dogma der unbefleckten Empfängnis verkündete. Von da an war sie von einer geheimnisvollen Krankheit gezeichnet. An jedem Freitag und die gesamte Karwoche hindurch verharrte sie regungslos in Ekstase, während sie im Geiste und am Körper die Leiden Jesu im Garten von Gethsemane durchlebte. Gleichzeitig erschienen an ihrem Körper die 5 Wundmale der Kreuzigung, die ihr große Schmerzen bereiteten, die sie aber vor neugierigen Blicken geflissentlich zu verbergen suchte. Der Diözesanbischof Monsignor Marilly verlangte eine ärztliche Untersuchung zur Bestätigung der Ekstasen und Stigmen und bekräftigte schließlich offiziell deren Echtheit und Authentizität. Die plötzliche und radikale Heilung vom Krebs, die den Ekstasen und Stigmen vorausging, markierte eine entscheidende Wende im geistlichen Leben von Margarita Beiß, die ganz auf den leidenden Christus ausgerichtet war. In den letzten Jahren ihres Lebens nahmen die Schmerzen an Intensität zu, doch ertrug sie alles klaglos in völliger Hingabe an den göttlichen Willen. Margarita starb ihrem Wunsch gemäß am Tag des Herz-Jesu-Festes, Freitag, den 27. Juni 1879 um 3 Uhr in der Früh. Als sich die Nachricht von ihrem Tod verbreitete, sagten die Bewohner von Sivrier und Umgebung bestürzt: Unsere Heilige ist tot. Die Begräbnisfeierlichkeiten am darauffolgenden 30. September in Anwesenheit von einer großen Zahl von Priestern und unzähligen Gläubigen aus der Pfarre und Umgebung gestalteten sich zu einem Triumphzug. Die Beerdigung erfolgte auf dem Friedhof von Sivrier. Heute ruhen ihre Gebeine in der Kapelle zum Heiligen Josef in der Kirche von Sivrier in der Schweiz. Am 29. Oktober 1995 wurde Margarita Beiß vom Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen.
Was hat Sie speziell angesprochen an dieser Seligen?
Dass sie absolut im Innenraum zu Hause war, in der Verbindung mit Gott, und nach außen eine vollkommene Verpflichtung ausführte. Das heißt, sie machte ihren Dienst und ließ sich von allem anderen nicht irgendwo einschüchtern. Sie hatte einfach ihr Zuhause in Gott und so diente sie selbstlos, könnte man sagen, einfach der Familie und der näheren Umgebung. Das ist das eine. Und das zweite, das ist dann ihre Krankheit, von der sie auf wunderbare Weise geheilt wurde. Und dann hat sie die Stigmen gehabt. Und dies wurde ja damals untersucht. Und zwar eingehend untersucht. Und man hat gesehen, dass die Stigmen echt waren. Das heißt, die Stigmen sind ein Phänomen, das wir in vielfältiger Weise haben. Und da muss man immer äußerst zurückhaltend sein. Es gibt so viele Schwindler auf diesem Gebiet, weil sie nach außen eine gewisse Geltung machen möchten. Und daher hat man berechtigterweise das Ganze genau untersucht und hat eben gefunden, dass diese Stigmen an den Händen, Füßen echt waren. Und wie eben bei Pater Pio oder Therese von Connorsreuth, die Stigmen waren echt und sie hat das in Verbindung mit ihrem inneren Willen teilzuhaben am Leiden Christi in Ruhe ertragen. Sie ist eine, nennen wir es einmal so, eine Erwählte, von Gott Erwählte, um in der Welt kundzutun, dass das Leben auch einen Hintergrund hat, wo die religiöse Dimension die tragende Fläche ist.
Pater Resch, Sie haben dieses Buch herausgegeben, wo verschiedene Selige und Heilige thematisiert werden. Wie unterscheidet sich jetzt die Margherita Bay von anderen Seligen und Heiligen?
Der Unterschied besteht darin, dass Margherita Bays, könnte man sagen, ist eine einfache Frau, nach außen bedeutungslos, könnte man fast so sagen. Und sie hat durch keine besondere Tätigkeit nach außen hin, sie ist auch nicht ins Kloster gegangen, sondern hat hier in der Welt leben wollen, um hier im kleinen Bereich eben ihrer Umgebung zu wirken, insonderheit in der Familie, und zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine innere Sicherheit hatte. Und zwar eine solche innere Sicherheit, dass alles, was außen herum war, sie in keiner Weise störte. Sie versuchte immer nur, den Frieden und Frohsinn in die Umgebung hineinzubringen. Und wenn sie beschimpft wurde von der Schwägerin, weil natürlich die auf dem Feld gearbeitet hat und die gute Beis ist zu Hause bei der Näherei gesessen, dann war das für diese Frau zunächst unverständlich. Aber Frau Beis hatte gar nicht die Kraft, auf dem Feld zu arbeiten. Nennen wir es so. Sie ist eine echte Volksheilige, eine Magd. Man könnte so sagen, von außen her gesehen, die unterste Stufe des Lebens. Im Innern aber ist sie eine ganz große Frau.
Oh,
So ist der Grossdaddy von dem Mädchen, wo der Traktorunfall überlebt hat, sehr dankbar. Und er betet jeden Tag zu ihr. Er sagt, es war unglaublich. Ich habe gemeint, sie ist tot. Ich habe sie aufgehoben und dann hat sie einfach angefangen zu brüllen. Es ist wirklich ein grosses Wunder. Das meint der Grossdaddy von der Virgin. Und sie ist heute eine erwachsene Frau und ist für ihr zweitgeschenktes Leben sehr dankbar. Der Bergsteiger, der als einziger von der Seilschaft am Dandilis überlebt hat, ist überzeugt, dass es nur zurückzuführen ist auf die Fürbitte von der Margarita Weiss zu Gott. Er ist nachher Priester geworden. Und so möchte ich aus der Broschüre Stiftung Margarita Weiss Detail vorlesen, wo er beschreibt, wie sich das Ganze ereignet hat. Ich verspürte keinen Ruck, hatte auch nicht die Geistesgegenwart, wie gewisse Zeitungen meldeten. Das Seil etwa zur Absicherung, um einen Felssporn zu schlingen und mich fest daran zu klammern, wurde es durch einen scharfkantigen Stein oder durch eine enge Steinspalte zerschlissen. Ich weiß es nicht und wage es zu bezweifeln, denn in diesem Falle hätte ich ohne Zweifel ein kurzes Zerren am Seil wahrnehmen müssen. Dies war nicht so, ich kann es nur wiederholen. Meine drei unglücklichen Freunde und Weggenossen stürzten über das Gefälle ab und ließen mich in dieser schrecklichen Lage allein. Doch sofort nach dem Unfall ließ mein Schwindelgefühl nach und langsam stieg ich abwärts. Dabei hatte ich den Rosenkranz in der Hand und betete unablässig. Ich dankte Margarita Weiss, mich vor solch schrecklichem Tod bewahrt zu haben, und bat sie inständig, mir auch weiterhin während meines schwierigen Abstieges beizustehen. Denn wie hätte ich ohne besondere Hilfe die sehr steile, mit Schnee bedeckte, gefährliche Bergflanke hinabkommen können? Dazu kam, dass ich keinerlei Klettererfahrung hatte, war es doch meine allererste Besteigung. Margarita Weiss, an die ich bei dieser Bergtour sehr oft gedacht und mich bittend an sie gewandt habe, hat mich zweifellos erhört. Das habe ich über dieses dramatische Geschehen auszusagen und tue es unter Eid. Übrigens ist dies auch ein Akt der Dankbarkeit und ein Treuebeweis gegenüber meiner großen Wohltäterin, der Magd Gottes Margarita Weiss. Wenn man im friburgischen Sivirier im Geburtshaus von der Margarita ist, da hat man das Gefühl, sie ist einem ganz nahe. Und das sagt auch Fabienne Sauka, die da innen wohnt. Wieso das Margarita Bay für Fabienne Sauka wichtig ist, meint sie?
Margarita Bay ist comme une grande sœur.
Sie ist wie eine grosse Schwester zu ihr. Und das schon über das ganze Leben hinweg. Sie ist uns eigentlich Vorbild, wie mit Gottes Liebe fürs ganze Umfeld kann da sein und das als Laie. Vor der Arbeit hat sie viel gebetet und im Gebet all die ihre anvertrauten Sorgen angelegt und das, was sie macht, alles zu Liebe zu Gott. Sie ist mit dem wahren Leben verwurzelt gewesen. Es war auch nicht einfach für sie, ein Bruder, der alkoholkrank war, ein Vater, der unehelich geboren ist und das in einer Zeit, wo man dafür wenig Verständnis gehabt hat. Margarita hat einfach ein Werkzeug für Gott sein. Madame Sauka könnte sie uns ein Porträt über das Haus und welche Räume, dass man besuchen kann, machen.
La maison de Marguerite est vraiment une très vieille ferme.
Es ist ein ganz altes Bauernhaus, alles aus Holz. Kleine Fensterli, zwei Etagen, wie es früher war, lange dunkle Gänge. Und man kann das Zimmer besuchen, wo sie gearbeitet hat und nebendran, wo sie geschlafen hat, nämlich in einem Holzbett. Das ist auch immer noch gut erhalten, wie auch die Wiege, wo sie geboren ist. Madame Sauka, wieso sind Sie in diesem Haus?
Alors je suis, comme on dit, gardienne de la maison.
Ich bin eine Art Wächterin und gebe Auskunft an Pilgerer. Ich betreue auch die Leute, wenn sie bei uns einen Kaffee trinken und Fragen haben. Zudem gibt es auch einen Film über die Margarita. Heute haben wir den 27. vom Monat, da gibt es sicher viel Arbeit.
Aujourd'hui, c'est le 27 de la mois et vous avez beaucoup de travail. Pourquoi?
Oui. Parce que le 27 du mois, en fait, comme Marguerite Bailly est décédée le 27 juin.
Ja, das ist immer ein besonderer Tag. Da ist nämlich Margarita gestorben. Und es kommen immer viele Besucher nach Sivirje. Und das Programm dauert vom 2 bis am 8. Und es gibt einen Gottesdienst am Nachmittag um 3:30 und am 8, wo man sich bedankt bei Gott für das Wirken von der Margarita. Und
man bekommt vom Priester den persönlichen Segen.
Das ist wirklich eine wunderbare Umgebung in Roma, die eine Pilgerreise wert ist. Und das trägt auch immer noch in ihrem Herzen die Frau Schneider aus Chur, die doch vor x Jahren einmal auf Sivirje gegangen ist.
Ich bin auf sie aufmerksam geworden. Als die Seligsprechung stattfand, habe ich natürlich diese, waren ja drei Frauen damals, habe ich sie kennenlernen wollen. Margaret Bay hat mich interessiert, weil sie Schneiderin von Beruf war und ich bin eine Hobbyschneiderin. Und dann habe ich ihre Lebensgeschichte gelesen und das war eine interessante Geschichte. Ich habe später einmal mit einer Freundin zusammen, habe ich ihr Wohnhaus besucht, also der alte Bauernhof, wo sie ihre zwei Zimmerchen bewohnte. Das war eigentlich recht beeindruckend, also wie einfach sie gelebt hat.
Was haben Sie vorgefunden im Dorf von Margaret Beis?
Es ist ganz auf dem Land und es ist ein alter Bauernhof, der wird jetzt heute noch bewirtschaftet. Man kann dann einfach irgendwie unter der Scheune durchgehen und so einen Zwischengang, so einen Korridor. Dort hat sie eben zwei kleine Zimmerchen bewohnt, sehr einfach. Das ist das, was ich mich noch erinnere. Wir sind dann auch übers Land spaziert und dann war noch eine ganz kleine Wegkapelle, wo Margaret Bay oft gebetet hat.
Thank you.
Und so gibt es auch ein Lieblingsgebet von der Margherita, das sie selber verfasst hat. O heiliges Opferlamm, ziehe mich näher zu dir. Wir werden dann gemeinsam gehen. Es ist nur recht, dass ich mit dir leide. Sieh nicht auf mein Sträuben, wenn ich nur an meinem Fleische ergänze, was an deinen Leiden noch mangelt. Ich umklammere das Kreuz, mit dir will ich auch sterben. In die Wunde deines heiligsten Herzens möchte ich meinen letzten Seufzer aushauchen. Aus dem Gebet spürt man wirklich eine kerngesunde, tiefe Frömmigkeit, die Gesinnung von ihrem grossen Herzen zum Ausdruck bringt. Sie hat auch täglich den Kreuzweg gebeten gehabt. Die Stiftung hat im Jahr 2014 das Dossier für die Heiligsprechung in den Vatikan geschickt. Und wie der Prozess aussieht, da hat der Pater Martial Piton, der auch in der Stiftung mitwirkt, viel zu berichten.
Bonjour, Monsieur l'Abbé.
Bonjour.
Monsieur l'Abbé, vous avez écrit des livres, vous pouvez faire un portrait de ça?
Sie haben über die selige Margherita Beiss geschrieben gehabt.
Alors, c'est vrai que j'ai été plutôt invité.
Drei Bücher sind davon veröffentlicht worden. Das erste, da geht es um die Mystik von der seligen Margherita. Es ist in erster Linie eine Theologie vom Leben von Gott zu wissen, wie Gott in die Existenz passt. Und im ersten Teil geht es darum, wie im 19. Jahrhundert die katholische Kirche in Freiburg ausgesehen hat, wie man familiär und sozial auch verwurzelt war. Und der zweite Teil, da geht es ums mystische Leben. Sie ist beschenkt worden mit viel Charisma und auch mit der Stigmatisation und Ekstase. Nachdem, dass sie geheilt worden ist von ihrem Krebsleiden, hat sie die Wunde mal bekommen. Und die hat sie immer mit Händchen versucht zu verstecken. Sie ist nicht nur mit viel Gnade beschenkt worden, sondern auch mit der Fähigkeit, dass sie Ereignisse, die passieren werden, vorausgesagt hat. Und so möchte ich aus dem Büchli «Die Dienerin Gottes» vom Ottmar Schneider vom Wendelins Verlag in Einsiedeln das Kapitel «Die Seherin» vorlesen. Es grenzt beinahe ans Wunderbare, dass es bei der unverbrüchlichen Verschwiegenheit der frommen Schneiderin über alle ihr gewährten Gnadenvorzüge und Seelengeheimnisse dennoch möglich wurde, einige, wenn auch nur seltene und schwache Andeutungen über außergewöhnliche Vorgänge und Zustände zu erhaschen. Sicher sah sie mehr als gewöhnliche Sterbliche. Sie war eine Seherin, die mehr als einmal in der fernen Zukunft ihr nahestehender Personen las. Eine besonders auffallende Tatsache ist, dass sie den Ordensberuf der späteren Äbtissin des Klosters Villieu, Lugardis Fassel, schon voraussagte, bevor diese überhaupt auf der Welt war. Ja, bevor deren Mutter, ein Geschwisterkind Margarits, noch ans Heiraten dachte, ihrer Vorgängerin im Amte, dem Patenkinde Marguerites Lugardis Menetchi, hat sie schon bei der Taufe den Ordensberuf erbeten und blieb des Erfolgs gewiss, auch als die Tochter später eine Zeit lang mehr weltlichen Neigungen nachging. Magister Jacot hatte sie über künftige Vorgänge seiner Heimat und über einige geistliche Voraussagen machen können, deren er sich später mit Glück bediente. Diese hellseherische, visionäre Veranlagung offenbarte sich auch in Ferngesichten. So konnte sie einmal geistlichen Besuchen genau sagen, wer von ihnen beim Vorbeigehen an einer Kapelle einen raschen Besuch bei der Schmerzensmutter gemacht hat. Auch die Gabe der Reliquienkenntnis war ihr nicht fremd. Eine Nachahmung eines Nagels der Kreuzigung, der in Rom an einem echten Nagel des Herrn berührt worden war, erkannte sie bei der ersten Berührung. Ein Zeuge wusste sogar aus zuverlässiger Quelle zu berichten, dass ihr in der letzten Krankheit ein Engel des Herrn die heilige Eucharistie gebracht habe, nach der sie aus tiefster Seele verlangt hatte. Auch die Gabe der Herzenskenntnisse blieb ihr nicht versagt. Mehr als einmal konnte sie bei Novizinnen von Villieu die Dauerhaftigkeit des Berufes feststellen, wo andere noch daran zweifelten. Das geheimnisvolle Fäden zwischen ihr und den unerlösten Seelen im Fegfeuer bestanden, bewies sie in auffallender Weise, als sie 5 Jahre nach dem plötzlichen Tode der Mutter der späteren Äbtissin Menetchi im Kloster Villedieu eines Abends mit dem geheimnisvollen Auftrage erschien, mit deren Tochter zur Befreiung ihrer Mutter aus dem Fegefeuer den Kreuzweg machen zu müssen. Merkwürdigerweise war Schwester Lugardis, die vorüber das Los ihrer plötzlich verstorbenen Mutter von einer unerklärlichen Unruhe beängstigt war, ohne dass sie einer Seele die leiseste Andeutung davon gemacht hätte, von da an von aller Unruhe völlig befreit. Der Papst Johannes Paul II. Hat bei der Seligsprechung am 29. Oktober 1995 nach 15 Jahren Folgendes gemeint gehabt. Eine weitere katholische Schweizerin führte auch den guten Kampf des Glaubens. Margarita Beiss war eine bescheidene Laie, deren Leben mit Christus in Gott verborgen war. Dies ist eine einfache Frau mit einem gewöhnlichen Leben, wo man sich selber wiederfindet.
En 1995, la fribourgeoise Marguerite Baïs est béatifiée par le pape.
Margarita Baïs, beatorum nomine, in postremum appellentur, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Und anlässlich von dieser Seligsprechung hat auch der Charles Morerot in der Schweiz einen wunderbaren Gottesdienst zelebriert. und der Erik Schanne, der zuständig ist für das Dossier von der Heiligsprechung, meint, dass in dem Zusammenhang der Bischof Gericht einberufen hat, um das Wunder zu überprüfen. Es werden Zeugen befragt und Abklärungen gemacht. Und wenn es nicht wissenschaftlich nachvollziehbar ist, dann ist es ein Wunder. Beim Traktorunfall hat man alles minutiös überprüft gehabt, sogar das Wetter und die Bodenverschaffung. Man wollte wissen, ob das ganze Einfluss auf den Traktorunfall gehabt hat. Und die Experten haben nach diesen langen Untersuchungen feststellen können, dass es nicht wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Und das ist auch gemacht worden beim Bergsteigerunfall. Da hat man auch die Seil und die ganze Ausrüstung überprüft gehabt. Und auch bei dem Fall kann man das Ereignis wissenschaftlich nicht belegen. Pro Jahr kommen mehrere 10'000 Pilgerer nach Siviré. Der Jean-Paul Gornis, der Präsident der Stiftung, meint, es sei ein richtiger Religionstourismus. Aber trotzdem möchte man einfach alles schlicht halten, ganz im Sinn von der Margherita Weiss. Und die Stiftung war sehr kreativ und sie haben sogar zwei Wanderwege gemacht. Und bei diesen zwei Wegen besucht man die Orte, wo Margherita Weiss sehr oft war und gern war. Wie zum Beispiel Klosterabtei. Die kleine Wanderung geht 2 Stunden, kann man übrigens mit dem Kinderwagen machen, von Siviré nach La Biera, nach Notre-Dame-du-Bois und zurück. Dann die zweite Wanderung, 4 Stunden, von Siviré nach La Biera, Notre-Dame-du-Bois, Romont und Fil-Dieu-Abtei. Und der Pilgerreise nach Siviré, wie auch der Besuch von diesen 2 Wanderungen, sei es heute oder erst im Jahr 2015, wo es Jubiläumsjahr ist, ist sicher auch empfehlenswert. Und ich habe mir sagen lassen, dass anlässlich vom Jubiläumsjahr zu Ehre von der Margherita Beiss eine Messe komponiert wird. Und den ersten Geschmack, wie es akustisch in der Kirche in Sibirien tönt, haben sie bereits mit Orgelklängen und Lieder in den Bericht gehört gehabt. Wenn man sich vorbereitet auf die Reise, dann bekommt man auch viele Informationen in Deutsch und Französisch. Und das unter www.margherite-beiss.com. Da kann man übrigens auch die Broschüre über die Margherita Beiss bestellen. Ja, das ist das Leben von der freiburgischen seliggesprochenen Margherita Beiss, wo hoffentlich bald heilig gesprochen wird. Eine Frau, die vom Krebs geheilt worden ist und dann die Stigma bekommen hat. Sie hat wirklich ihr ganzes Leben Gott gewidmet, auch wenn sie nie ins Kloster eingetreten ist. Und so wünsche ich mir, dass sie nach dieser Reise mit der Margherita auch die Hilfe auf die Fürsprache zu Gott von der Margherita in Anspruch nehmen werden. Sei es mit einem einfachen Gebet oder auch mit einer Novene, die es gibt. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen von Herzen, dass es Ihnen gelingen wird, täglich alles mit viel Liebe und Demut zu machen.